Mamdani hat gestern in einigen Nachbarschaften gewonnen, die sich 2024 vor einem Jahr noch für Trump entschieden haben. Das ist ja wirklich bemerkenswert, ne? Auch was er dekonstruieren sollte, auch diesen Mythos jetzt oder diese Idee, dass das jetzt hier nur Hipster Brooklyn hinter Mamdani steht. Natürlich ist das eine Teil der Basis, aber wenn über 1 Million New Yorker wählen, dann kann man erstmal davon ausgehen, das ist viel Working und Middle Class. Und er hat gerade so in diesen Wählergruppen Männer unter 40, Latinos, die ja in der letzten Wahl sehr bei Trump gelandet sind, viele. Da hat er überzeugt. Das war jetzt ein kleiner Schlenker. Kann er davon profitieren, dass er so ein klarer Gegenspieler ist? Ja, kann er. Es wird dann eng, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn es dann wirklich so, wenn es an so ökonomische Grundlagen, an den Haushalt geht. Aber erstmal so dieser Gegensatz, ja. Mamdani ist unter anderem deshalb so beliebt, weil er in den Konflikt geht, weil er diesen Konflikt sucht. Mit dem eigenen Establishment und mit der faschistischen Bewegung.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AK-Podcasts. Mein Name ist Nelly, ich bin Teil der Redaktion von Analyse und Kritik und vertrete heute Gina, die normalerweise hier moderiert. Es ist mir eine große Freude, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Das ist Lukas Hermsmeier aus New York City. Und wir reden natürlich über das, worüber gerade sehr viele Menschen reden, nämlich die Wahl von Soran Mamdani zum Bürgermeister von New York. Und zwar werden wir den Blick vor allem in die Zukunft richten und darüber sprechen, was jetzt als nächstes passiert. Zunächst aber mal zu dir, Lukas. Wer AK kennt, kennt dich wahrscheinlich auch schon. Du hast unter anderem mit uns und der Schweizer WOTZ vor der letzten US-Präsidentschaftswahl den mehrteiligen Podcast What's Left produziert. Aber es gibt ja immer auch neue HörerInnen und daher würde ich dich darum bitten, dass du dich unserem Publikum noch mal kurz vorstellst.
Ja, hi Nelly. Und klar, mein Name ist Lukas Hermsmeier. Ich arbeite als freier Journalist in New York, wie du schon gesagt hast. Schreibe für verschiedene Medien, unter anderem die AK, aber auch tiefbürgerliche Medien wie die Zeit und dann linkere Medien wie die Wochenzeitung in der Schweiz. Schreibe über US-Politik, viel über soziale Bewegungen und bin hier seit 11 Jahren, komme ursprünglich aus Berlin und ja, soweit erstmal.
Gut, so viel zu uns. Sprechen wir jetzt also über Mamdani. Wie ist denn gerade so die Stimmung in New York?
Kommt natürlich sehr drauf an, wen man fragt. Wenn du jetzt eine Umfrage in der sehr reichen Upper East Side, wo Cuomo seine Wählerschaft hat, machen würde, dann wäre die Stimmung vermutlich im Keller. An den allermeisten Orten, würde ich sagen, ist die Stimmung gut, ne? Also Mamdani hat ja gestern mit über 50% der Stimmen gewonnen, über 1 Million insgesamt. Und ich war gestern auf einer Wahlparty, auf einer von vielen Wahlpartys, also wirklich am Ende so, ich würde mal sagen, 1000 Leute so zusammenkamen. Das habe ich in diesem Land so noch nie erlebt bei einer linken, also sozusagen politischen Veranstaltung, eine solche Euphorie. Ich habe manchmal, es waren sehr, sehr viele junge Leute und manchmal habe ich dann eher so von den Millennials gehört. Es erinnert sie an Obama 2008, nur eben, dass Mamdani ein wirklich linker Politiker ist. Das ist der Unterschied.
Ja, interessant. Es wurde in deutschen Medien jetzt schon echt einiges über die Kampagne von Mamdani berichtet. Und also auch von bürgerlichen Medien, jetzt nicht nur von ausgewiesenen linken Medien. Unter Linken gab es aber naturgemäß ein besonders großes Interesse daran. Die Linksparteivorsitzende Ines Schwertner war beispielsweise gerade erst zu Besuch in New York. Und die Berliner Linkspartei, die nächstes Jahr die Abgeordnetenhauswahlen gewinnen könnte, bezieht sich auf Mamdani ganz stark und so weiter. Ich habe es ja schon gesagt, wir wollen in unserem Gespräch heute nun weniger darauf blicken, wie die Kampagne funktioniert hat, weil es dazu eben auch schon sehr viel gibt, sondern eher darauf, was jetzt nach der Wahl auf Mamdani zukommt und wie er und seine Unterstützer die Ziele erreichen wollen, mit denen so viele New Yorker gewonnen werden konnten. Und trotzdem vorweg, bevor wir damit tiefer einsteigen, einmal zur Kampagne die Frage, was denkst du denn, waren die Hauptgründe dafür, dass die New Yorker Mamdani ihr Vertrauen mehrheitlich ausgesprochen haben?
Ganz genau, ganz bündig zusammengefasst würde ich sagen, dass es mehrere Faktoren zusammen waren. Einmal sein Programm, das einfach sehr fokussiert so auf die dringendsten Probleme der New Yorker eingegangen ist, also die hohen Lebenskosten, Mieten, desolate Infrastruktur, fehlende Sicherheitsnetze. Dann eine ziemlich bemerkenswerte Basisarbeit, also dieser Wahlkampf, so an der Basis, vor allem ja von den Democratic Socialists of America, eine linke Organisation, dessen Mitglied er auch ist. Das war schon sehr, sehr enorm und massiv, was die da in den letzten Monaten so geleistet haben. Ich glaube, am Ende waren über 100.000 Freiwillige unterwegs. Also einen Wahlkampf, den es so in der Stadt auf jeden Fall und ich glaube auch einfach in diesem Land noch nie so gab. Ein anderer Faktor ist natürlich einfach auch das, so der Charme und das Charisma von Mamdani. Der hat das irgendwie gut hingekriegt, das dann auch dieses Programm zu transportieren auf eine unglaublich positive, zugängliche, empathische Weise. Und dann würde ich sagen, kommt dazu noch dieser politische Moment, in dem wir sind. Ja, wir haben also einen Präsidenten, der diesen Staat rechtsradikal faschistoid umbaut. Wir haben eine demokratische Partei, die unter dem Strich sehr schwach in der Opposition ist, auch sehr unbeliebt ist. Und dann kommt da jemand, der mit einem ganz klaren linken Programm und einer wirklich visionären so Kommunikation um die Ecke und man hat das Gefühl, ja, so könnte auch die Opposition aussehen. Also es ist auch dieser politische Moment, der natürlich Mamdani dann für Mamdani positiv war.
Ich habe öfter gelesen, dass Mamdani vor einem Jahr eigentlich ziemlich unbekannt war. Stimmt das eigentlich oder haben wir ihn hier in Deutschland nur nicht gekannt?
Nee, das stimmt. Der ist ja, war die letzten Jahre im Parlament des Bundesstaates und da sitzen so viele Leute, genauso wie auch im City Council von New York City und diese lokalen Politiker, die kennt man nicht. Und er war ja auch in den Umfragen am Anfang, war er ja unter 1%. Also es ist wirklich eine Aufholjagd, die sehr beeindruckend ist.
Vielleicht kannst du noch mal das Ergebnis ein bisschen einordnen für uns. Also du hast ja schon gesagt, der hat jetzt über 50% bekommen. Ist das jetzt eigentlich besonders hoch oder hat der Gegenkandidat Cuomo, hast du auch schon erwähnt, hat der eigentlich doch noch ganz gut aufgeholt? Also mir fällt es schwer, ich weiß auch nicht, mit welchen Ergebnissen sonst Bürgermeister in New York gewählt werden. Wie ist denn das?
Also ich glaube, dass es in der Kampagne von Mamdani schon auch so die Hoffnung gab, dass es jetzt noch höher ausfällt, aber wenn man vor allem so den Kontext dieses Wahlkampfs, die Kräfte, die auch der Cuomo hinter sich hatte, wenn man das alles zusammennimmt, auch dazu, dass Cuomo ein, anders eben als Mamdani, ein total bekannter Politiker ist. Ja, der war Gouverneur in New York, sein Vater war Gouverneur. Also es ist wirklich so eine Dynastie, das hat auch Mamdani in der Siegesrede gestern gesagt. Wir haben sozusagen eine Ära, eine Cuomo-Ära beendet. Und Name Recognition, also einfach nur die Bekanntheit des Namens, das spielt oft eine Rolle, gerade bei solchen Wahlen, dass man da einfach den wählt, den man kennt. Und wenn man das alles zusammennimmt, ja, die rechten Medien, die Mamdani gegen sich hat und noch nicht mal das demokratische Establishment, was er auf seiner Seite hat, dann sind diese 50% schon ein großer Erfolg, ja. Also, es war klar, dass jetzt der nicht irgendwie mit 70% gewinnt in New York, wo ja immer noch auch sehr viele in der Mitte politisch sind, ja, und nicht jeder DSA-Mitglied ist. Aber so insofern sind diese 50% deutlich. Es war auch die größte Wahlbeteiligung seit vielen Jahrzehnten, was ja auch für eine ziemlich irre Mobilisierung spricht. Also der hat jetzt diese Masse hinter sich. Ne? Das kann er einfach, das kann ihm keiner mehr nehmen.
Wenn dir der Podcast gefällt, gefällt dir bestimmt auch unsere Zeitung. Beides finanzieren wir über die Zeitungsabos. Falls du uns mit einem Abo unterstützen möchtest, findest du alle Informationen auf www.akaweb.de/abo.
Du hast jetzt die DSA, die Democratic Socialists of America, schon zweimal erwähnt. Erklär doch bitte nochmal, wer das eigentlich ist.
Ja, gern. Das ist die größte sozialistische Organisation des Landes, die in den letzten 10 Jahren sehr gewachsen ist. Also dieser Boom fing so um die erste Bernie Sanders-Kampagne 2015, 2016 an, wurde dann auch angefeuert durch Trumps ersten Einzug ins Weiße Haus. Das hat viele Leute aktiviert und andere Bewegungen, die dazugekommen sind. Die sind jetzt bei so rund oder knapp 100.000 Mitgliedern. Kann man sagen, ist immer noch wahnsinnig wenig in so einem großen Land. Aber ich würde sagen, das ist mittlerweile eindeutig die wichtigste, wirklich dezidiert linke Organisation des Landes. Die sind sehr, die gibt es, wie ich schon gesagt habe, landesweit. Sie sind aber in der Wirkung sehr lokal. Also was DSA dann in New York macht, kann sehr anders sein, als was die im ländlichen Ohio machen und kann auch anders sein, als was sie in San Francisco machen. die beteiligen sich immer mal wieder auch an so Wahlkämpfen wie dem, aber sind oft in so einer Basisarbeit rund um Gewerkschaften, rund um Mieterbewegungen, also sind da aktiv. So eine sehr dezentrale Organisation.
Die DSA bezeichnet Mamdani als Kaderkandidaten. Vielleicht kannst du mal erklären, was das in diesem Kontext bedeutet. Also in Deutschland hat man da gleich so Assoziationen zu so leninistischen Gruppen oder den K-Gruppen in den 70er Jahren. Geht es darum oder ist es eigentlich was anderes?
Nee, so streng ist es nicht. Es ist, sagt in dem Zusammenhang vor allem aus, dass er Mitglied der DSA war, bevor er seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Also, dass er schon aktiv in dieser Gruppe war und dass er auch mit deren Unterstützung letztendlich nur jetzt in diesen Wahlkampf ist und auch die Wahl gewonnen hat. Also, das sagt erstmal Kaderkandidat. Das war jetzt kein Kandidat von außen, der dann gesagt hat, könntet ihr euch mich unterstützen, sondern er ist aus den eigenen Reihen sozusagen gewachsen, nicht mehr und nicht weniger.
Gibt es vielleicht auch andere Kampagnen mit Kaderkandidaten, die schon mal irgendwo gewählt wurden, ja, mit Unterstützung der DSA?
Gibt es wirklich aufs ganze Land verteilt, gibt es alleine auch hier in New York, also auf der Stadt- und auf der Bundesstaatebene. Im Bundesstaat gibt es zum Beispiel mit Jabari Brisbot, der damals auch Teil unseres Podcasts war, der sitzt als State Senator und das ist auch ein Kaderkandidat in dem Sinne, lange Mitglied der DSA oder länger, ne? Lange ist in dem Fall dann immer schon sowas wie 7, 8 Jahre. Und es gibt auch in anderen Stadträten, in Minneapolis, in Chicago, in Portland, gibt es DSA-Politiker.
Vielen Dank. Du hast ja schon erwähnt, was sozusagen im Zentrum der Kampagne von Mamdani stand, waren vor allem ja, die Lebensbedingungen. Die Kampagne hat auf 6 prägnante Positionen gesetzt, also ein Mietendeckel, Erhöhung des Mindestlohns, Kitaplätze, kostenlose Busse, städtische Supermärkte mit vergünstigten Lebensmitteln und außerdem die Schaffung eines Departments of Community Safety, in dem ressortübergreifend Polizei und Sozialarbeiter und Menschen aus dem Gesundheitswesen zusammenarbeiten sollen. Was davon kann denn ein Bürgermeister in den USA wirklich, also jetzt zumindest theoretisch von den formalen Befugnissen her, umsetzen?
Na, er kann alle Punkte umsetzen, ist aber bei einigen der zentralen Punkten auch angewiesen darauf, dass der Bundesstaat, die Gouverneurin und das Parlament von New York, dass die mitmachen, also dass die ihre Zustimmung bekommen. Zum Beispiel, und das ist natürlich total zentral, wenn es um die ganzen neuen, wenn es um das Budget geht, er will ja Sachen umsetzen, die viel Geld kosten, muss er die Steuercodes verändern. Also er plant eine neue Einkommenssteuer für Menschen, die mehr als 1 Million im Jahr verdienen und eine Erhöhung der Unternehmenssteuer. Dafür braucht er die Gouverneurin. Diese Idee, die Busse und den Transport also frei zugänglich zu machen und auch auszubauen, braucht auch die Zustimmung des Bundesstaates, weil die MTA, also die entsprechende Behörde, ist eine Bundesbehörde. Beim Mindestlohn, den er ja auch so sukzessive bis 2030 erhöhen will, braucht es auch Bestätigung des Bundesstaates. Also man merkt schon so, dass wird, und ich glaube, darüber können wir auch noch sprechen, was die da sozusagen, was er und sein Team vorhaben, das uns, also wie sie das dann erreichen wollen. Aber es wird einen auf unglaublich viel Verhandlung und politischen Druck ankommen, ja, das wirklich durchzusetzen. Es gibt ein paar Dinge, die er alleine als in sozusagen auf der Stadtebene machen kann. Und da ist wichtig, dass der Mietendeckel, was ja so prägnant seine Forderungen und eine solche Dringlichkeit in dieser Stadt hat, dass das geht, indem er ein Gremium, das diesen Mietendeckel bestimmt, selbst besetzen kann. Also da kann er sozusagen diese neuen Mitglieder bestimmen und die können dann einfach sagen, jetzt gibt es die nächsten Jahre keine für die Rent-Stabilized Wohnungen, also es gilt nicht für jede Wohnung, für die darf es keine Mietsteigerung geben. Das kann er umsetzen auf der Stadtebene.
Okay, das heißt, er kann es nicht alleine einfach bestimmen per Dekret oder so, aber er kann ein Gremium besetzen, das das dann entscheidet.
Genau, und das ist in dem Fall auch gar nicht so kompliziert, ne? Es gibt zum Beispiel, du hast ja auch angesprochen, diese neue Behörde, das Department for Community Safety. Das kann er auch so, also da braucht er auch dann letztendlich so eine bestimmte parlamentarische Rückendeckung, aber das kann er auch, glaube ich, als Bürgermeister durchsetzen. Du hattest noch den Punkt der stadteigenen Supermärkte. Dazu muss man sagen, das ist erstmal ein Pilotprojekt, ne? Da geht es um 5 Supermärkte, jeden Stadtteil. Das ist im Grunde, um zu zeigen, hey, man kann auch selbst bei diesem Thema Lebensmittelkosten, wo ja so eine Stadt erstmal nicht so wahnsinnig viel den Kapitalismus angreifen kann, selbst da kann man was entgegensetzen, indem man einfach eine Stadt unterstützte oder stadtbetriebene Supermärkte hat. Das kann er auch als Bürgermeister umsetzen.
Okay, aber 5 würde dann auch heißen, dass es, wie du sagst, also Pilotprojekt vielleicht auch eher so ein bisschen symbolisch.
Erstmal symbolisch, genau. Wobei auch dazu sagen wir es, diese Idee mit den freien Bussen, das war auch erstmal ein Pilotprojekt, was er als in seiner Funktion eben als Parlamentarier eine Zeit lang umgesetzt hat. Da haben diese Leute gesehen, hey, das ist eigentlich eine gute Idee. Also manchmal wird ja aus Pilotprojekten oder symbolischen Projekten tatsächlich was, wenn man Politiker hat, die daran Interesse haben.
Nun ist ja so, dass Linke, wenn sie Machtpositionen erobern, nicht einfach so linke Politik machen können, leider. Das ist in den letzten Jahrzehnten mehrfach unter Beweis gestellt worden. Und das liegt einfach daran, dass man eben anders als jetzt rechte oder liberale Politiker in einem Umfeld agiert und in einen Apparat geworfen wird, der einem erstmal feindlich gesinnt ist. In New York gehören dazu auch die 36.000 Beschäftigten des NYPD, aber nicht nur. Ja, es gibt ja auch noch den ganzen Apparat da drumherum. Hinzu kommt, dass New York ja nicht nur eine Stadt ist mit wahnsinnig viel Armut, sondern auch mit bizarrem Reichtum. Der faschistoide Präsident der USA ist einer der bekanntesten New Yorker überhaupt und wahrscheinlich auch wahnsinnig gut vernetzt unter den Reichen und Mächtigen. Wahrscheinlich deutlich besser als Mamdani. Wir sprechen später auch nochmal über Trump, aber was ich sagen möchte ist, Mamdani muss ja mit massivem Widerstand ab Tag 1 im Amt rechnen. Das wird, glaube ich, am 1. Januar der Fall sein. Ne? Da wird er ins Amt eingeführt. Genau. Und zugleich muss er ja unbedingt liefern, weil die Erwartungen derer, die ihn jetzt gewählt haben, das gesagt, es gab auch eine krasse Mobilisierung, auch eine hohe Wahlbeteiligung. Natürlich gibt es jetzt große Hoffnungen, große Erwartungen. Was ist also der Plan? Also was ist der Plan, was ist die Strategie der Mamdani-Kampagne und auch der DSA, die ja Mamdani unterstützen, damit das nicht scheitert und damit das funktioniert? Mhm.
Also du hast schon die wirklich dringende und enorme Spannung auf den Punkt gebracht. Er muss einerseits liefern, weil er so viele Hoffnungen jetzt auch geweckt hat, ja, und weil er eine sehr aktive Basis hat, die was fordert und einfach die ganze Wählerschaft. Und er hat enorm viele Gegenkräfte. Also vielleicht was jetzt einfach nochmal auch die Widerstände, die du schon angesprochen hast, um die nochmal auf den Punkt zu bringen. Letztendlich auf jeder Ebene, also auf Bundesebene, Bundesstaatsebene und Stadtebene gibt es Kräfte, die gar kein Interesse daran haben, dass er irgendwas durchsetzt. Auf der Bundesebene ist es, wie du sagst, Trump, der kann Gelder entziehen. Also ungefähr 7% des Haushaltes von New York City kommen federal Gelder. Das wäre ein natürlich totaler Schlag. Und Trump kann auch die Nationalgarde in die Stadt schicken und einfach sozusagen da auf dieser Ebene Druck ausüben. Auf der Bundesstaatsebene ist sowohl die Gouverneurin als auch die Mehrheit im Parlament sind nicht so links wie Mamdani. Und auf der Stadtebene gibt es diese ganzen Kräfte wie die Polizei und Polizeigewerkschaft, Immobilienkonzerne, das konservative Establishment, die Milliardärsklasse, APEC, also diese Israel-Lobby-Organisation, die sind alle feindlich, offen feindlich. Ne? Und auf diesen drei Ebenen hat er zu tun. Wie er damit umgehen wird, ich glaube, je nachdem, auf welcher Ebene er kämpft, ja, also um ein Beispiel ein Zeichen der Hoffnung darzustellen, bei der letzten großen Rallye, die Mamdani hatte vor 2 Wochen, war die Gouverneurin von New York mit auf der Bühne. Also die war am Anfang des Wahlkampfes noch sehr passiv und hat immer sich zurückgehalten mit einem Endorsement und so weiter. Und mittlerweile spürt die einen solch großen Druck, dass die dann offenbar denkt, sie müsste auf diese Bühne und hat da sozusagen sich als Mamdani-Verbündete gegeben. Die will im nächsten Jahr wiedergewählt werden und weiß auch, ohne diese Basis hier in New York City wird sie das nicht. Also das ist sozusagen, da kann man einfach mit politischem Druck was erreichen, die dazu bringen, dass sie die Forderungen dann auf der Bundesstaatsebene umsetzt. Dann geht es zum Teil, gibt es einfach keine Möglichkeit, Trump aufzuhalten. Also wenn die, außer halt mit Klagen, ne? Wenn jetzt Trump sagt, irgendwie diese Federal, die Bundesgelder werden eingefroren, dann wird natürlich die Stadt dagegen klagen. Aber sowas zieht sich, ne? Also da kann wirklich sehr, sehr viel Schaden entstehen. Und die Frage, weil du die DSA jetzt auch für die Zeit nach der Amtseinweihung von Mamdani dann angesprochen hat, es gibt ja so hinter den Kulissen schon eben die Frage, wie man diese Leute, wie man diese Mitglieder, aber auch einfach die Freiwilligen, wie man die institutionell einbezieht. Ne? Dann gibt's
du meinst
ja
jetzt die Leute, die mitgeholfen haben.
Genau. Das ist ja eine solche Masse, dass man die jetzt auch nicht so in so eine Leere schicken will. Ne? Und na klar könnte man sagen, die werden jetzt einfach, die bleiben dann DSA-Mitglieder oder werden DSA-Mitglieder und haben da zu tun. Aber es ist ja so eigentlich eine interessante Situation, dass da dann jemand im Rathaus sitzt, mit dem man zusammenarbeiten könnte. Und da gibt es jetzt schon Überlegungen, welche neuen Infrastrukturen man schafft. Also was so direkte Demokratie und so Community-Partizipation angeht, die eben über so das Symbolische hinausgehen. Das reicht ja nicht, wenn man die Leute dann einfach nur irgendwie alle einmal im Monat versammelt und sich ihre Sorgen anhört und daraus dann nichts macht. Also was total auf der Agenda ist, ist, was 2008 nach Obamas Sieg passiert ist. Da gab es Millionen von Menschen, die total mobilisiert im Wahlkampf waren, auch so damals schon zum ersten Mal so richtig online, und die alle fallen gelassen wurden. Die sind alle sozusagen, für die hat sich Obama nach dem Januar dann 2009 nicht mehr interessiert. Und daraus will man natürlich lernen, dass man diese Leute einbaut und einbezieht. Und das wird eine der größten Herausforderungen, dass man diese direkte Demokratie, die man sich da so vornimmt, dass man das wirklich umsetzt.
Und wie ist es eigentlich mit schon existierenden sozialen Bewegungen in der Stadt oder auch Gewerkschaften zum Beispiel oder auch anderen Organisationen der Zivilgesellschaft? Also sind da Verbindungen geknüpft worden, auf die man vielleicht auch setzen kann in so einer Auseinandersetzung?
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Gewerkschaften gab es so einen Split. Da gab es auch einige, die sich hinter Cuomo gestellt haben. Eher so aus so einer Mischung aus Tradition, weil die das denen irgendwie dann auch schon als Gouverneur unterstützt haben und weil natürlich auch wie in Deutschland einige Gewerkschaften konservativ geleitet werden. Das sind dann, da geht es um Machterhaltung. Das sind die Leute, die Präsidenten, die dann schon lange das Sagen haben, sind eher liberal-zentristisch eingestellt als links und sind abgeschreckt von jemandem wie Mamdani. Aber so, wenn man das ganz gesamte linksliberale Spektrum sich anschaut, also von so Gruppen wie Sunrise über die Working Families Party, die sind alle mobilisiert und die waren dann alle sehr, sehr in diesen Wahlkampf integriert und diese Koalition gibt es jetzt. Also es ist ein ziemlich ungewöhnliches Potenzial, was es jetzt hier gerade so gibt.
Ja, interessant. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das Verhältnis zwischen Mamdani und den Demokraten ist?
Also ich glaube, dass das Hauptproblem von Anfang an war, dass die Parteispitze, also Leute wie Hakeem Jeffries und Chuck Schumer, die im Repräsentantenhaus und im Senat das Sagen haben, dass die Mamdani eher als eine Bedrohung gesehen haben und nicht als sozusagen Inspiration, und die gar nicht kapiert haben, dass das einer der ersten demokratischen Politiker in einer langen Zeit ist, der wirklich eine Euphorie und eine wirkliche Bewegung hinter sich haben. Warum fühlen die sich bedroht? Einmal ideologisch, die sind einfach, haben ein anderes Programm und haben gar kein Interesse daran, dass es eine Reichensteuer gibt und so weiter. Und natürlich auch aus einer Eitelkeit heraus, ne? Einer wie Chuck Schumer, der seit Jahrzehnten für so eine Art von demokratischem Establishment steht, der sieht seinen ganzen Zugang zur Politik, sein ganzes Verständnis zur Politik gerade den Bach runtergehen. Also es ist diese Niederlage von einem Jahr gegen Trump, jetzt, dass dieser linke Aufwind, das fällt dem vermutlich schwer, einfach zu sagen, so ist seine Zeit ist vorbei. Was mir jetzt Hoffnung macht, dass so Leute wie Schumer und Jeffries und auch andere konservative Demokraten, die werden in diesen kommenden Vorwahlen, glaube ich, alle herausgefordert von linken Kandidaten. Also da passiert jetzt was. Und wenn man sich dann so anschaut, wie so als Kamala Harris in einem Interview gefragt wurde, wie sie denn zu Mamdani steht, das war schon ein zähneknirschende Akzeptanz, dass er der Kandidat ist. Die haben keinen Bock auf den. Ne? Also der ist der greift so deutlich eben auch das demokratische Establishment an. Die fühlen sich bedroht. Obama auch, in so einer typisch Obama-haftigen Art, hat sich nochmal so vage ausgedrückt. Also die Leute da ganz oben haben nicht verstanden, was die Stunde geschlagen hat.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken, stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Ja, dann lass uns doch nochmal über Donald Trump sprechen. Du hast es ja schon angesprochen, der schießt natürlich schon jetzt seit geraumer Zeit gegen Mamdani, also nicht nur er, auch sein Umfeld. einmal rassistisch, aber dann greifen sie ihn auch als Sozialisten an. Zuletzt hat Trump auch mit Inhaftierung gedroht. Viele fürchten auch, dass er die Nationalgarde schicken könnte, hast du schon gesagt, oder dass er Gelder einfrieren könnte. Was davon ist jetzt sozusagen Getöse und was davon ist wirklich realistisch? Was glaubst du, wird er machen?
Also ich glaube, grundsätzlich kann man mal nach all diesen Jahren jetzt festhalten, dass so viel Quatsch und Bullshit Trump erzählt, man sollte alles mindestens mit ein wenig Ernst und Sorge betrachten, was er sagt, weil vieles setzt er wirklich um. Ich glaube, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt so Sachen wie eine Verhaftung oder Ausbürgerung, dass das nicht in Frage kommt, da würden sich selbst dann die Gerichte dagegen wehren und das verhindern. Ich kann mir gut vorstellen, dass er Anfang Januar die Nationalgarde in die Stadt schickt, wie es er ja auch in anderen Großstädten schon gemacht hat. Das wäre jetzt einfach nur eine Fortsetzung einer Einschüchterungspolitik. Und ich kann mir vorstellen, dass er versuchen wird, wie vorhin schon kurz skizziert, diese Gelder, die er einfrieren kann, einfrieren wird und will. Da wird es dann viele Gerichtsklagen geben. Es wird vor Gericht landen. Das wäre dieser ganze symbolische Kampf und das Dämonisieren der Red Scare. Das passiert schon immer. Joe Biden wurde als Obama, die wurden alle als Kommunisten bezeichnet. Das wirkt, glaube ich, mittlerweile wenig. Also das wirkt bei manchen, aber so bei der Großteil der Leute verfängt es jetzt nicht mehr so allzu sehr. Aber natürlich, wenn Milliarden im Haushalt fehlen, die wiederum dazu führen, dass Mamdani nicht das liefern kann, was er versprochen hat, dann wird es politisch wieder eng. Ne? Dann ist die Frage, kann er vielleicht die Vermögensteuer und die Unternehmenssteuer noch mehr erhöhen, dass da das Geld reinkommt. Es gibt ja andere Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Das ist wiederum hat dann andere, könnte an anderen Vetokräften scheitern. Also ich glaube, man muss sich so damit darauf vorbereiten, dass Mamdani linke Herzen brechen wird. Das wird so sein. Es geht um die Hauptstadt, die Hauptstadt der Finanzwelt, die größte Stadt der USA. Es geht um einen Bürgermeisterposten. Es ist wie eine Freundin von mir, Alex Press, gerade bei Jacobin geschrieben hat, so, sie versteht gar nicht, warum so ein netter Typ überhaupt diesen Job will. Also man kann diesem Job, man macht nur in sich nur Feinde, man ist den ganzen Tag irgendwie auf dem Bein. Also jetzt gilt vielleicht für alle Politiker, also das ist so ein undankbarer Job, ja. Und natürlich wird er nicht alles umsetzen können, was er will.
Aber könnte es seinem Anliegen denn vielleicht sogar helfen, wenn Trump sich so auf Mamdani einschießt, weil Mamdani dann noch stärker zum Gegenmodell quasi des Trumpismus werden könnte, als er es jetzt ja schon ist?
Ja, ich glaube, das hat man sogar jetzt auch schon im Wahlkampf gesehen. Also, dass die Leute sich nach, wie ich anfangs schon gesagt habe, nur nach einer wirklichen, substanziellen Opposition sehnen und Mamdani das verkörpert. Ja, also das war, glaube ich, ein Faktor, warum er Leute überzeugt hat. Was ja wirklich auch, ich weiß nicht, ob wir darüber noch detaillierter sprechen wollen, Mamdani hat gestern in einigen Nachbarschaften gewonnen, die sich 2024 vor einem Jahr noch für Trump entschieden haben. Das ist ja wirklich bemerkenswert. Ne? Auch was er dekonstruieren sollte, auch diesen Mythos jetzt oder die Idee, dass das jetzt hier nur Hipster Brooklyn hinter Mamdani steht. Natürlich ist das eine Teil der Basis, aber wenn über 1 Million New Yorker wählen, dann kann man erstmal davon ausgehen, das ist viel Working und Middle Class. Und er hat gerade so in diesen Wählergruppen Männer unter 40, Latinos, die ja in der letzten Wahl sehr bei Trump gelandet sind, viele. Da hat er überzeugt. Das war jetzt ein kleiner Schlenker. Kann er davon profitieren, dass er so ein klarer Gegenspieler ist? Ja, kann er. Es wird dann eng, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn es an so ökonomische Grundlagen, an den Haushalt geht. Aber erstmal so dieser Gegensatz. Ja, Mamdani ist unter anderem deshalb so beliebt, weil er in den Konflikt geht, weil er diesen Konflikt sucht. Mit dem eigenen Establishment und mit der faschistischen Bewegung. Dieser Konflikt, da die Leute belohnen das, wenn jemand glaubhaft für sie einsteht. Das ist einfach so.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass unter den Reichen und Mächtigen der Widerstand enorm groß sein dürfte. Du hast auch schon das Thema Vermögenssteuer angesprochen. Wie ist denn das Verhältnis sozusagen der Kapitalistenklasse New Yorks zu Mamdani? Also ist da sozusagen durch die Bank weg Ablehnung und Widerstand zu erwarten? Oder gibt es auch Fraktionen innerhalb der kapitalistischen Klasse, die vielleicht sogar wohlgesonnen sind oder zumindest bereit sich zu arrangieren?
Also die allermeisten sind bei Cuomo jetzt gelandet im Wahlkampf, haben auch die Wahlwerbespots, die sowas von tief rassistisch waren von Cuomos Seite gegen Mamdani, die wurden alle von Milliardären, von Bill Ackman und von Unternehmen wie DoorDash, also so ein Lieferservice finanziert. ist die Frage, also die allermeisten Großkonzerne, die sind alle, waren alle hinter Cuomo oder eben hinter dem republikanischen Kandidaten, der nicht, also der zwar irgendwie manchmal unterhaltsam jetzt war im Wahlkampf, aber keine Chance hatte. Jetzt ist die Frage, wenn du sagst, die kapitalistische Klasse, wem man dazu zählt. Also gestern fand ich eine Nachricht irgendwie so ganz charmant, dass der Besitzer eines sehr, sehr teuren Restaurants in Manhattan, der versprach dann, falls Mamdani gewinnen sollte, gibt es freien Champagner für alle Gäste und Beschäftigten. Weil er offenbar Mamdani charmant und überzeugend findet. Von solchen Leuten gibt es viele in der Stadt, die dann auf Mamdanis Seite sind. Ich glaube, unter den Großkonzernchefs, den CEOs und so, nicht so viele.
Eine beliebte Drohung in solchen Situationen ist in der Vergangenheit dann auch gewesen, Kapital abzuziehen. Ja, also beispielsweise, wenn es zu einer Steuererhöhung kommt, dann kehren wir der Stadt den Rücken zu. Hat das bisher eine Rolle gespielt, so im öffentlichen Diskurs? Gab es sowas schon?
Ja, wie du sagst, das ist die immer wiederbelebte Drohung dann. Und auch immer wieder nicht vollzogene Drohung, muss man dazu sagen. Also es ist nicht zum ersten Mal, dass genau ein linker Kandidat auch in anderen Städten damit dann konfrontiert ist. Die Leute ziehen weg, die Arbeitsplätze gehen weg. Das passiert allermeist nicht. Ne? Also wenn jetzt auch in den letzten Jahren, wenn Leute irgendwie von New York nach Florida gezogen sind, dann war das eher, weil sie da sich da politisch aus ganz anderen, also aus viel mehr Gründen zu Hause fühlen oder weil das Wetter da besser ist. Was natürlich eine Rolle spielt, ist jetzt so, dass die Steuern, ja, es gibt schon Leute, die jetzt irgendwie in den letzten Jahren nach Texas gezogen sind, unter anderem um dort Steuern, ich glaube, also um dort weniger Steuern zu zahlen, so. Ich glaube, dass das am Ende, New York ist die größte Stadt, das ist ja ein absoluter Ballungsraum, in dem weiter verkauft wird, in dem weiter gehandelt wird, die Wall Street ist hier, die Leute können gar nicht die Stadt verlassen. Also ich glaube, das ist eine am Ende nicht wirklich, am Ende eine leere Drohung.
Lass uns nochmal über diese Idee sprechen, die Polizei in New York umzustrukturieren, also dieses Department for, wie heißt es, Community Safety zu schaffen.
Ich glaube Public Safety, ich habe es vorhin auch falsch, Public Safety ist der richtige Name.
Ja, also wie gesagt, das NYPD ist ja ein riesiger bewaffneter Apparat, muss man einfach mal so sagen, also viele Staaten auf der Welt haben Armeen, die kleiner sind. Und es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass das sich so zu Reformen bewegen lassen wird. Wie will Mamdani, beziehungsweise wie wollen die UnterstützerInnen von Mamdani denn diese Umstrukturierung bewältigen und mit welcher Gegenwehr ist hier zu rechnen?
Ja, also du hast schon angedeutet, diese Frage, wie er mit dem NYPD umgeht, wird eine der größten Herausforderungen seiner Amtszeit. Es gibt ja zwei Ebenen, die er reformmäßig vorhat. Einmal diese neue Behörde zu schaffen. Ich glaube, das ist sogar, da lässt sich was durchsetzen, weil es gibt ja auch Polizisten, die Interesse daran haben, dass bestimmte 911-Calls gar nicht, also dass da dann wirklich Sozialarbeiter kommen. Das ist ja manchmal sogar, das ist oft im Interesse von Polizei, dass die nicht an jeden Anruf sozusagen bewältigen müssen. Dass da so eine Gewaltprävention stattfindet, ich glaube, das könnte er durchbringen. Ja, die Frage ist dann, wie viel Geld er dafür hat. Er will aber auch ein paar Sachen innerhalb der NYPD verändern. Ne? Er will die Gang-Database abschaffen. Also das werden so Gang-Mitglieder registriert und das hatte in den letzten Jahren immer wieder ganz deutlich rassistische Ausprägungen. Ja, er will auch eine Spezialeinheit für Proteste abschaffen, die in den letzten Jahren auch immer wieder für absolute Gewalteskalation gesorgt hat. Und dagegen wird sich die Polizei dann eher wehren. Und ich erinnere mich, dass der vorletzte Bürgermeister Bill de Blasio, das war eher so ein Sozialdemokrat, der war jetzt mittiger noch als Mamdani, aber auch schon einigermaßen progressiv. Der hatte auch viele Reformen vor für die NYPD und die haben sich dann sowas von gegen ihn gestellt. Also die haben sich wirklich einmal in einer Situation so symbolisch mit dem Rücken ihm zugewandt. Die Polizei, wie du sagst, ist hier eine enorme Kraft. Also neben diesen 35.000 Cops, wie du sagst, eine Armee, gibt es ja auch noch 20.000 weitere Beschäftigte. Also es gibt, glaube ich, 55.000 Leute sind bei der NYPD angestellt. Die Polizeigewerkschaft ist eine sehr starke Kraft, ultra reaktionär, also wirklich, wirklich, die sind so Trump-Linie. Und da wird es eigentlich für Mamdani unterm Strich, das muss man mal so nüchtern festhalten, es wird gar keine Möglichkeit geben, die auf seine Seite zu ziehen. Die Frage ist, welche von diesen Reformen kann er ansatzweise durchsetzen und wie krass und wird der Konflikt? Also wird es wirklich sowas geben wie Polizeistreiks, wo dann natürlich, das wird dann ein gefundenes Fressen für die ganzen Konservativen. New York bricht irgendwie in Chaos aus. Vermeintlich wäre dann das Narrativ, was sie spinnen würden. Also ich glaube, Mamdani, es wäre schon ein Erfolg von ihm, wenn es jetzt nicht eine absolute Eskalation gibt. Oder man kann es natürlich auch so sehen, diese Eskalation bräuchte es gerade, so, um mal zu zeigen, wo die Polizei eigentlich steht. Jetzt muss ich dazu sagen, damit kann ich was analytisch anfangen, weil ich auch die Polizei auf so vielen Ebenen strukturell sozusagen für kontraproduktiv halte. Ist New York schon so weit, dass eine wirklich gewollte Eskalation zwischen einem Bürgermeister und einer NYPD etwas produktiv hervorbringen würde? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Es gab ja vor 5 Jahren mit Black Lives Matter eine polizeikritische Massenbewegung. Und damals waren ja so viel weitergehende Forderungen als das, was jetzt eigentlich Mamdani vorhat. Also so Defund the Police, Abolish the Police, war eine sehr populär. Ich frage mich so ein bisschen, hat das denn jetzt im Vorfeld oder während der Kampagne innerhalb der DSA zumindest da auch ein bisschen Debatten drum gegeben? Oder ist das einfach, sind die Zeiten einfach vorbei?
Nee, die Debatten gab es auf jeden Fall. Und es gibt auch einige Linke, die davon enttäuscht sind, dass Mamdani sich von seiner früheren Position entfernt hat. Ne? Also die sich gewünscht hätten, dass er bei so einer Art von Defund-Programm bleibt. Ja? Wenn ich ehrlich bin, so sehr ich mit der abolitionistischen und mit der radikalen Bewegung da in der Vision übereinstimme, du wirst, glaube ich, Bürgermeister in New York City im Jahr 2025 nicht, wenn du Defund als Forderung hast. Insofern war die Frage, entweder sozusagen tritt er an und macht dort Kompromisse und kann es dann gewinnen oder eben nicht. Und ich glaube, ich würde jetzt, muss ich sagen, strategisch, das werden mir meine sehr linken Freunde vielleicht nicht verzeihen, ich hab seine Strategie da verstanden. Ist sozusagen da, hat sich da in den letzten 5 Jahren grundsätzlich im ganzen Land was verändert? Ja, auch. Also diese Bewegung 2020 nach dem Mord an George Floyd, ja, da waren auf einmal so radikale Forderungen im Mainstream fast und es gab eine Mehrheit für bestimmte strukturelle Reformen, die gibt es nicht mehr. Das hat sich sehr verändert. Das hat sehr viele Gründe. Ne? Es gab einen reaktionären Backlash. Wir sind in einer ganz anderen politischen Lage. Auch die Bewegung selbst hat Fehler gemacht. Aber ja, wir sind da nicht mehr. Und ich glaube, so, das war schon der linkeste Wahlkampf, der möglich war, würde ich sagen.
Und wie ist es eigentlich mit ICE? Also ein Teil des Erfolgs von Mamdanis Kampagne, könnte ich mir vorstellen, hat da sicherlich auch mit diesem Terror zu tun, den da die Schlägertrupps von ICE in den USA verbreiten. Wie wird denn New York unter Mamdani mit den Einwanderungsbehörden umgehen?
Ja, die nächste gute, große Frage, genau. Also was er auf jeden Fall versuchen wird, ist, dass New York zurück zu diesem Konzept der Sanctuary City kommt. Ne? Also dass die lokalen Behörden mit ICE nicht zusammenarbeiten oder so wenig wie das Gesetz es erlaubt. Ne? Und das hat so, ja, der jetzige Bürgermeister Eric Adams hat sich von dieser Vorstellung, dass New York eine Sanctuary City sei oder ist, verabschiedet. Also das wird er zurückbringen, ja. Keine Zusammenarbeit zwischen Schulen und Krankenhäusern und so weiter. Was Mamdani nicht verhindern kann, ist, dass ICE durch die Straßen läuft und fährt. So. Was er auch nicht verhindern kann, es gibt ja diesen berüchtigten Ort, 26 Federal Plaza, das Immigrationsgericht, wo die jetzt auch immer die Leute da weg abholen und kidnappen letztendlich und dann in die Gefängnisse schicken. Das ist ein Bundesgebäude. Ne? Da kann auch man da nicht sagen, dass die da nicht sein dürfen. Also manche Sachen wird er verhindern oder auf manchen Ebenen wird er ICE die Arbeit erschweren können und manches kann er nicht verhindern.
Wäre es denn eine Möglichkeit oder wird es vielleicht sogar diskutiert, dass diese vielen, vielen UnterstützerInnen aus der Kampagne von Mamdani so eine Art Schutzwall, so menschlichen Schutzwall bilden, um zum Beispiel zu verhindern, dass diese Schlägertrupps durch die Straßen und Nachbarschaften ziehen?
Ja, das passiert ja auch wirklich nicht nur in New York, sondern in so vielen Städten seit Januar, dass man immer wieder diese wirklich so mutmachenden Bilder sieht, dass Leute in Nachbarschaften merken, hier ist jetzt, fährt jetzt Eis vor, holt jemanden oder will jemand rausholen und die dann die Person entweder also Bescheid sagen, dass sie wegrennen kann oder sich verbarrikadieren. Letzte Woche habe ich Bilder gesehen, wo eine Person schon in den Händen, im Griff der Eisbeamten war und also befreit wurde. Ja? Das passiert wirklich im ganzen Land. Diese Art von Widerstand, darüber wird zu wenig berichtet. Es kommt, glaube ich, oft auch in Deutschland einfach nicht genug an, dass sich Nachbarschaften so phänomenal zum Teil wehren. Ja? Vor ein paar Tagen habe ich so einen Text gelesen, dass sich die Tenant Union, also die Mietergewerkschaft in L.A., da setzen sich jetzt die Leute, die Mitglieder immer vor Home Depot, das ist so wie Obi, so ein Baumarkt, ne? Da sitzen ganz viele undokumentierte Migranten und suchen nach Jobs, ne? Also suchen so Tagesarbeit. Und die Mitglieder der Gewerkschaft, die stellen sich dann sozusagen da mit denen hin und so ein bisschen auf die Straßenecken verteilt und warnen die dann, wenn Eis sich nähert. Also solche Mechaniken gibt es wirklich in allen Großstädten. Ich bin Teil mehrerer Signal-Chats, wo jede Eissichtung gemeldet wird, dass man das wiederum warnt in seiner Nachbarschaft. Also es passiert. Diese Art von Widerstand gibt es.
Ja, hast schon recht. Darüber wird wirklich wenig berichtet hier bei uns. Ja. ist vielleicht auch ein bisschen Teil des Trump-Konzepts, oder? Dass man so schreckliche Bilder produziert die ganze Zeit und das Gefühl hat, es gibt kaum Gegenwehr.
Ja. Ja, ich glaube, genau. Es kommt zusammen, dass auf andere Sachen mediale Aufmerksamkeit gelenkt wird. Und natürlich ist vieles von dem, was da passiert an Widerstand, ist auch auf eine Art clandestin. Es muss ja auch ein bisschen geheim bleiben, ja, so wie sich die organisieren. Also Pressemitteilungen kann man von denen jetzt nicht erwarten. So.
Lass uns, wir müssen ja auch langsam zum Ende kommen, nochmal über die Grenzen New Yorks auf die USA schauen, also die US-Linke, die DSA und ihr Verhältnis zur Demokratischen Partei. In Deutschland wurde jetzt Mamdanis Erfolg teilweise so rezipiert, und zwar gerade auch von jetzt nicht explizit linken Blättern, dass das ein Modell sein könnte dafür, wie die Demokraten wieder auf die Erfolgsspur kommen. Und ich kann mir das ehrlich gesagt beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Also, dass die Demokraten jemals irgendwie was anderes werden als ja, die zweite Partei des US-Kapitals. Wie siehst du das?
Liebe Nelly, ich sehe es leider genug. Nein, ich habe sehr wenig Hoffnung, dass diese Partei zu einer linken Kraft wird. Aus so vielen Gründen nicht. Also nicht nur des Personals wegen. Die Leute, die da das an der Spitze sind, haben daran kein Interesse. Die Spender haben kein Interesse. Die Lobbygruppen, die wichtig sind dort, haben kein Interesse. Und es fehlt auch einfach die Struktur. Es ist ja gar keine Partei im europäischen Sinne, die lokale Infrastruktur. Das gehört, würde ja auch zu einer linken Partei eigentlich gehören. Wo ich Hoffnung habe, ist eben, sind so linke Kandidaten wie Mamdani, aber auch in anderen Bundesstaaten. Es gibt jetzt so Richtung Midterms wirklich in an einigen Orten, in Kalifornien, in Illinois, in Maine, in Nebraska, gibt es meist junge Kandidaten, die da das antreten, progressiv antreten und das demokratische Establishment auch herausfordern. Das gibt es. Ne? Das ist ja auch, es wäre ja auch falsch zu sagen, dass die Demokratische Partei sich nicht sozusagen auf Druck eingeht. Diese ersten zwei Jahre unter Biden waren von einer sozialdemokratischen Idee geprägt, ne? Also was so die Investitionen angeht, das war total mangelhaft so für uns, aber hat sich total deutlich unterschieden von den Obama-Jahren. Und das war ein Ausdruck von Bernie Sanders großem Erfolg, unter anderem auch Ausdruck der Pandemie, auch Ausdruck von, keine Ahnung, einem Wetteifern mit China, so, wir müssen jetzt irgendwie wieder Industriepolitik machen, so halb. Aber die Partei geht schon auf bestimmte Stimmungen und Bewegungen ein, nur ist es halt immer eher dann zum Abfedern, ne? Da wird eher sozusagen, was muss man jetzt anbieten, damit man eigentlich so bleiben kann im Großen und Ganzen,
wie
man
es einzuhegen sozusagen.
Einzuhegen, ja, es sind Einhegungsmechanismen, genau. Aber ja, es gibt dann so die guten Gegenbeispiele auf lokaler Ebene, wo ein Stadtrat auf einmal dann vor allem aus DSA Politikern besteht. Das betrifft jetzt eher noch kleinere Städte, aber wo man auf einmal dann ganz andere Politik machen kann. Und ich glaube, je mehr solche Kandidaten jetzt auch durchkommen aus den Bewegungen raus, desto mehr kann man die Demokratische Partei ein wenig nach links ziehen. Also das ist so die moderate Hoffnung. Ne?
Okay, ja, wir werden es gespannt beobachten. Wenn wir jetzt noch weiter weggehen und aus den USA rauszoomen, was glaubst du, können denn linke Parteien, aber auch Bewegungen, zum Beispiel in Europa oder in Deutschland, zumindest vom bisherigen Erfolg Mamdanis, also wir haben ja schon drüber gesprochen, die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt, aber die Kampagne war schon ziemlich super. Was können wir dann davon lernen?
Ja, ich habe fast das Gefühl, auf allen Ebenen kann man was sich abschauen. Ich fand sehr eindrücklich und auch überzeugend diesen totalen Fokus auf bestimmte Themen. Das erfordert ja dann auch eine wirklich mühselige Wiederholung. Ne? Also wie oft Mamdani in den letzten 12 Monaten jeden Tag immer wieder diese 3 Kernforderungen, ja, Free Buses, Free Childcare und Freeze the Rent, wiederholt hat. Aber das ist auch der Grund, warum die Leute eine Ahnung haben, was er will. Also es gibt, ich würde mal behaupten, es gibt in den USA 3 Politiker, von denen viele Leute wissen, was die politisch wollen. 3. Ich würde sagen, das ist Donald Trump, der eine Mauer bauen will, weil er das seit 10 Jahren wiederholt. Das ist Bernie Sanders mit Medicare for All, weil er das seit 30 Jahren wiederholt. Und ist jetzt Mamdani, der diese 3 Sachen, also dieses fast schon obsessive Wiederholen seiner Forderungen und auch dabei bleiben.
Sich auch nicht ablenken lassen, ne? Das ist ja auch eine große Herausforderung, dass man so bei den eigenen Themen bleibt. Mhm.
Ja, dass man immer wieder, der wurde so oft zu seiner Person gefragt und irgendwelche Sachen wurden aufgemacht, mit so vielen Sachen beschuldigt. Der ist nach 20 Sekunden bei jeder Antwort bei seinen Forderungen gelandet. Das ist schon wirklich eine Leistung, ne? Das ist einfach eine Disziplin. Man kann was lernen dann von dieser Social-Media-Kampagne, ne? Also diese Art der Videos, die er da produziert hat, die kann in so vielen anderen Zusammenhängen extrem peinlich sein. Und so dieses so Joy und so, das haben wir auch bei Kamala Harris gesehen. Aber weil es eben mit einem ernstzunehmenden, glaubwürdigen Programm verbunden wird, ist es dann auch, funktioniert es. Ne? Es funktioniert nur sozusagen der Spaß an der Politik, funktioniert nur, wenn man weiß, man kann die auch ernst nehmen politisch. Ich glaube, so kann man dann auch lernen, dass eine Social-Media-Kampagne, die kann schon auch bunt sein und die kann Bock machen und kann die Leute sozusagen so auf so einer ganz ästhetischen Ebene abholen, aber bitte nur irgendwie, wenn es ernst zu nehmen ist, was das Programm angeht. Man kann natürlich auch so einfach so diese Graswurzel-Kampagne, dieses total in den Nachbarschaften verankerte, also die Leute haben zum Teil über Monate lang jetzt ihre Wohnungen bereitgestellt für Freiwillige, ja. Da sind so viele neue Freundschaften entstanden, so viele neue Netzwerke, ja. Das macht ja auch die Linkspartei zum Beispiel ja auch immer mehr, so dieses Organizing im Wahlkampf. Aber ja, ich glaube, das ist schon ein Weg für linke Kräfte grundsätzlich.
Haben die Wahlkämpfer eigentlich auch bei dir an der Tür geklopft?
Ja, ich erinnere vor allem im Vorwahlkampf. Da hat man dann ein paar Mal geklopft, hat man auch mal diese Flyer gesehen. Jetzt in den letzten Wochen gar nicht so. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich, muss ich jetzt gestehen, in einem Teil von Brooklyn lebe, der schon sehr Mamdani überzeugt ist. Vielleicht haben die dann in den letzten Wochen und Monaten so für sicher gehalten, genau.
Das macht ja auch Sinn. Man muss ja auch die Kräfte einteilen. So unterm Strich, letzte Frage, blickst du denn jetzt eher mit Optimismus oder mit Spannung oder vielleicht sogar auch ein bisschen ängstlich auf die nächsten Monate? Wie ist das?
Ja, ich glaube so mit einer Mischung. Ich freue mich, dass New York einen Bürgermeister hat, um es jetzt mal so ganz nüchtern, nee, nicht nüchtern, sondern so klar wie möglich zu formulieren, einen Bürgermeister hat, der die Lebensbedingungen der Working Class ernst nimmt, der eine Vision hat, der deutlich gegen Faschismus und oligarchische Strukturen einsteht, das alles ganz deutlich verkörpert, das ist gut. New York hatte so einen Bürgermeister in langer Zeit nicht. Es gibt auf der Bundesebene ganz wenige, die so sind. Der neue Konzepte ausprobiert und so weiter. Einfach dieser Fakt, dass jetzt dieser Typ im Rathaus sitzt. Ich habe Angst davor, dass der so vieles nicht umsetzen kann und sich dann ganz schnell so ein Frust entsteht. Ich hoffe natürlich auch, dass, ja, dass es so eine pragmatische Geduld jetzt mit ihm gibt. So einfach erstmal so, der will ja Sachen umsetzen und manches kann er nicht. Und ich fürchte, worüber wir schon gesprochen haben, dass Trump ihn natürlich jetzt diese Mamdani-Regierung mit voller Kraft bekämpfen wird. Und das wird dann hart für bestimmte Bevölkerungsgruppen, für den Haushalt, für Mamdani als Person. So. Also so eine Mischung, ne? Irgendwie so, ja, Vorfreude, Nervosität, Angst.
Ja, es bleibt spannend. Wir werden es ja auch weiter beobachten und dranbleiben.
Ja, wir sollten mal so in einem Jahr vielleicht nochmal, ne, sprechen. Dann wirklich, dann weiß man einfach, was er wirklich konkret schon umsetzen konnte, wovon er sich verabschiedet hat und so.
Ja, auf jeden Fall. Lukas, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
War extrem interessant. Zu guter Letzt, wie immer, der Hinweis darauf, dass AK auf eure Abos angewiesen ist. Wenn euch dieser Podcast, unsere Social-Media-Beiträge oder unsere Zeitung gefällt oder auch alles, was wir machen, dann holt euch ein Abo. Alle Abo-Optionen findet ihr auf www.akweb.de/abo. Dann bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Gina an meiner Stelle und ciao.